Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf bei euch, dass ich viele bekannte Gesichter sehen kann. Aber ich freue mich auch über die Unbekannten, weil es heißt, dass neue Menschen dazugekommen sind und dass die Gemeinde wächst. Und so soll es ja auch sein. Ich möchte auch schöne Grüße ausrichten von der Gemeinde in Tittmoning und auch von meiner Frau, die natürlich eigentlich mitkommen wollte, aber ganz kurzfristig krank geworden ist. Ja, heute Morgen soll natürlich das Kreuz im Mittelpunkt stehen, was am Kreuz geschehen ist. Und das haben wir auch schon gemerkt an den Liedern und auch an dem, was der Klaus schon in der Einleitung gesagt hat. Und natürlich soll es jetzt auch in der Predigt darum gehen. Und ich habe sie folgendermaßen überschrieben. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Was uns das Kreuz zeigt. Vielleicht kommt einigen von euch dieser Satz bekannt vor. Es ist nämlich der Titel eines Buches, und zwar von dem bekannten, aber leider bereits tödlich verunglückten Evangelisten Peter Reuer. Und im Vorwort dieses Buches schreibt er: Da, wo ein Mensch sein Leben an Jesus verliert, stellt er mit Erstaunen fest, dass er es gewinnt. Wenn wir unser Leben in diesem Sinn gewinnen wollen, müssen wir bereit sein, unser eigenes, selbstbestimmtes Leben sterben zu lassen. So wie unser Herr nur auferstehen und damit ein neues Leben für uns schaffen konnte, weil er bereit war, am Kreuz für uns zu sterben. Und heute am Karfreitag wollen wir uns das Leiden und Sterben unseres Herrn wieder vor Augen führen. Ich möchte jetzt nochmal den eigentlichen Text zur Kreuzigung lesen, und zwar aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, ab dem Vers 32. Und dort lesen wir: Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und in Johannes 19,30 lesen wir noch: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ja, wenn wir diesen Text hören und uns dieses Geschehen vor unser geistiges Auge stellen, was bewegt uns dabei? Welche Gedanken kommen in uns hoch? Welche Überlegungen? Ja, und zu dem vielen, was man dazu sagen könnte, möchte ich drei Gedanken herausgreifen heute für die Predigt. Das erste: Das Kreuz zeigt uns, was Sünde für Gott bedeutet. Und das zweite: Das Kreuz zeigt uns Gottes Liebe zu uns. Und als drittes: Das Kreuz und der Weg dahin zeigen uns Jesu Gesinnung. Also zum ersten Punkt: Das Kreuz als Ort des Sterbens Jesu für unsere Sündenschuld zeigt mir, wie Gott meine Sünde sieht. Das Kreuz als zentrales Symbol des christlichen Glaubens war schon immer ein Angriffsziel ungläubiger, aber auch religiöser Menschen. Den Griechen eine Dummheit und den religiösen Juden ein Ärgernis, wie schon Paulus feststellte. Daran hat sich aber bis heute nichts geändert. Wir wissen alle, dass heutzutage Kreuze aus den Klassenzimmern verschwinden, aus Gerichtssälen, aus öffentlichen Einrichtungen, bis dahin, dass Fanatiker auf die Berggipfel steigen und dort die Gipfelkreuze umsägen. Viele Menschen wollen oder können einfach nicht wahrhaben, dass es nur einen Weg für einen gerechten Gott gab, die Schuld vor ihm aus der Welt zu schaffen, nämlich den Tod seines geliebten Sohnes, sein vergossenes Blut, das allein dazu in der Lage war, uns Menschen von unseren Sünden zu reinigen. Und selbst Christen oder solche, die sich dafür halten, stemmen sich oftmals vehement gegen diese Tatsache. Ich möchte dazu nur zwei Beispiele bringen. Der populäre Autor Anselm von Grün zum Beispiel schreibt in seinem Buch Die Erlösung, ihre Bedeutung in unserem Leben Folgendes: Bei Vorträgen wurde ich in der Aussprache immer wieder mit Vorstellungen von der Lösung konfrontiert, die mir wehtun. Da ist auf der einen Seite die Vorstellung von einem blutrünstigen Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können. In manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Ja, da muss ich mich fragen, wie kann man sich zu solchen Aussagen versteigen, ganz abgesehen von der Gotteslästerung, den Vater im Himmel als blutrünstigen Gott zu bezeichnen. Ein weiteres Beispiel aus dem christlichen Bereich: Es ist die Lutherbibel 2017. Und dort steht, es gibt ja nach dem Bibeltext dort eine Reihe von Worterklärungen, und dort steht zum Stichwort Sünde und Sühnopfer: Das Motiv der Stellvertretung steht hingegen nach neuerer Forschung nicht mehr im Zentrum des Interesses. Also mit anderen Worten: Jesus starb am Kreuz nicht stellvertretend für unsere Sündenschuld. Und das im Jahr der großen Events und Feiern zu 500 Jahre Reformation im letzten Jahr 2017. Ich kann mir solche Aussagen nur so erklären, dass man nicht wahrhaben will, was für einen gerechten und heiligen Gott Sünde wirklich bedeutet, wie dieser Gott unsere Sünde sieht. Warum musste wohl der Sohn Gottes auf diese zutiefst entehrende, demütigende und grausame Art und Weise sterben? Ich denke, weil für Gott unsere Sünden genauso entehrend, demütigend und schmerzlich sind wie die Art und Weise, wie sein Sohn am Kreuz sterben musste. Gott zeigte uns auf diese drastische Art und Weise, was meine und deine Sünde für ihn bedeuten und wie er sie empfindet. Und um es noch deutlicher auszudrücken, wenn wir wissen wollen, was die Menschheit tagtäglich in den Augen Gottes anrichtet, brauchen wir uns nur und nur in Anführungszeichen die Kreuzigung Jesu vor Augen zu führen. Wir werden uns eingestehen müssen, dass ich und du es gewesen sind, die letzten Endes den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht haben. Was fangen wir mit dieser Aussage an, wenn wir ein Ja dazu haben? Ich denke, wir sind gut beraten, vorsichtig zu sein mit einer Verharmlosung von Sünde. Und machen wir aus Sünde nicht einfach Fehler, die schließlich jedem einmal passieren können, und akzeptieren wir nicht das Kleinreden und Herunterspielen von eindeutigen Aussagen in der Bibel. Sünde ist immer eine Entehrung Gottes und eine Verletzung seiner Heiligkeit, ob wir sie vor oder nach der Bekehrung begehen. Das soll uns aber auf der anderen Seite nicht dazu bringen, uns nur noch auf Sünde zu fokussieren und den Rest unseres Lebens mit der Angst zu verbringen, in Sünde fallen zu können. Ganz im Gegenteil. Es soll uns in eine tiefere Gottesfurcht und vor allem in eine tiefere Dankbarkeit darüber führen, dass uns Jesus durch diesen schrecklichen Tod am Kreuz von der Schuld und der Macht der Sünde über uns befreit hat. Es soll uns in eine tiefere Abhängigkeit von ihm führen und unseren Wunsch vergrößern, in der Geborgenheit in ihm zu bleiben und die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. Der zweite Gedanke war ja, das Kreuz zeigt uns Gottes Liebe zu uns. Und der Apostel Johannes sagt ja bekannterweise, Gott ist Liebe. So furchtbar und bedrückend der Tod Jesu am Kreuz auch ist, so ist er doch zugleich der eindrucksvollste Erweis von Gottes Liebe zu uns. Im Johannes 15,13 lesen wir, größere Liebe hat niemand als der, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wenn wir eine Definition suchen für das Wesen von Gottes Liebe zu uns, dann finden wir sie in diesen beiden Versen. Gottes Liebe zu uns besteht zuerst und vor allem darin, dass er seinen Sohn gab, damit wir ewiges Leben und damit ewige Gemeinschaft mit ihm haben können. Das Wesentliche an Gottes Liebe ist also das Geben, sich aufzuopfern für andere, also das eigene für andere zurückzustellen. Und dazu sind auch wir aufgefordert, und das soll auch unsere Antwort auf das Kreuz sein. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das größte Gebot, das uns Christus gegeben hat, lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Dies war die Antwort Jesu auf die Frage eines Gesetzesgelehrten nach dem größten Gebot. Wenn Liebe unsere Reaktion auf das Kreuz sein soll, sollten wir uns folgende Gedanken dazu machen, welche Merkmale hat die christliche Liebe, wie wir sie in der Bibel vorfinden? Wie unterscheidet sie sich von der Liebe von Menschen, die Gott nicht kennen? Dazu ein paar Punkte. Weltliche Liebe ist stark von Gefühlen der Zuneigung oder Sympathie abhängig. Sie entsteht dann, wenn die Chemie stimmt. Sie ist oft spontan und wenig kontrollierbar. Biblische Liebe basiert auf einer bewussten Entscheidung mit einer Verpflichtung zum Dienen und ist damit auch eine moralische Angelegenheit. Weltliche Liebe ist vom anderen abhängig, von seiner Attraktivität, seinen Fähigkeiten und vor allem von dem, was ich von ihm erwarten kann, was er mir bieten kann. Biblische Liebe ist von Gott und von mir abhängig. Gottes Liebe zu mir, sein Vorbild, gibt mir den Kraft und den Antrieb, den anderen lieben zu lernen, unabhängig von dem, was der andere zu bieten hat oder ob er besonders liebenswert erscheint oder nicht. Gottes Liebe und Vorbild ermöglicht es uns, sogar unsere Feinde zu lieben, so wie er für uns aus Liebe gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Weltliche Liebe ist selbstbezogen. Sie beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn eine Beziehung nicht mehr genug für mich hergibt, kann ich sie beenden und eine neue eingehen. Biblische Liebe dagegen ist auf den anderen ausgerichtet. Sie führt auch nicht Buch darüber, ob vom anderen etwas zurückkommt. Sie ist selbstlos, sie hat mehr das Geben und weniger das Nehmen im Blick und ist bereit, für den anderen etwas zu geben oder zu opfern, ohne auf das ihre zu schauen. Eindrücklich beschrieben ist diese Art von Liebe im bekannten Abschnitt über die Liebe im 1. Korinther 13. Und ein letztes Merkmal hierzu. Die weltliche Liebe versucht, die Wünsche des anderen zu erfüllen. Das Motiv ist hier oft dem anderen gefallen und sich seine Zuneigung oder Liebe sichern zu wollen, indem wir tun, was der andere sich wünscht. Biblische Liebe möchte die Bedürfnisse des anderen erfüllen. Jemand hat einmal diese Liebe folgendermaßen definiert: Liebe strebt danach, die Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu erfüllen. Diese Liebe handelt entsprechend dem, was gut für den anderen ist und nicht nach dem, was sich der andere wünscht. Sie erkennt damit an, dass das, was Menschen wollen und was sie wirklich brauchen, nicht dasselbe sein muss. Dies erfordert aber auch, sich die Mühe zu machen, herauszufinden, was der andere auch wirklich braucht, was nicht immer so einfach ist. Und dazu gehört auch der Mut, den anderen liebevoll auf Fehler und falsche Entwicklungen in seinem Leben hinzuweisen. Auch unser Vater im Himmel handelt so, wenn er nicht immer unsere Gebete erhört oder uns Dinge in unseren Lebensweg legt, die uns vielleicht nicht so gut gefallen und sich später aber als hilfreich herausstellen. Natürlich sind das alles hohe Anforderungen, aber unser Herr hat es uns vorgelebt. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist und möchte sein Leben durch uns leben und seine Liebe durch unser Leben zum Ausdruck bringen, ja, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihm dazu Raum in unserem Herzen geben. Der Ausgangspunkt unserer Betrachtung zur Liebe war der Tod Jesu am Kreuz als der höchste Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen. Und wie schon erwähnt, diese am Kreuz sichtbar gewordene Liebe wartet auf eine Antwort von uns, auch heute noch. Die meisten von uns kennen bestimmt die Geschichte vom Graf Nikolaus von Zinzendorf. Er besuchte, als er schon Christ war, in Düsseldorf ein Museum und blieb bei einem Bild des italienischen Malers Domenico Fetti von der Kreuzigung Jesu stehen, das folgende Bildunterschrift trägt: Ich habe dies für dich gelitten und was tust du für mich? Diese Frage hat ihn so ergriffen und bewegt, dass er sein Leben ganz neu auf seinen Herrn ausrichtete und ihm zur Verfügung stellte. Und aus diesem Entschluss ist ein äußerst segensreiches Werk für das Reich Gottes entstanden. Wie lautet unsere Antwort auf diese Frage? Der dritte Gedanke das Kreuz und der Weg dahin zeigen uns Jesu Gesinnung. Und ich möchte diesen Abschnitt überschreiben mit einem Vers aus dem Philipper 2, dem Vers 5. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesu Weg bis zum Tod am Kreuz begann im Himmel und endete über einen langen Weg in Golgatha. Und Jesus konnte diesen Weg nur gehen, weil er eine Gesinnung hatte, die bereit war, alles zu ertragen. Und wir finden sie beschrieben in den weiteren Versen aus Philipper 2. Und dort lesen wir: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir diese Verse uns genauer anschauen, können wir erkennen, dass es hier einen schrittweisen Weg von oben nach unten gibt. Einen Weg der Erniedrigung bis zum Kreuz und dann wieder einen Weg nach oben der Erhöhung. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Der Abwärtsweg beginnt im Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er hielt seine Gottheit nicht fest wie einen Besitz, er bestand also nicht auf seinem Privileg, auf seinem Status als Gott, auf die Herrlichkeit im Himmel, auf seinem Recht. Er verzichtete auf die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Vater. Im nächsten Vers geht es schon einen Schritt nach unten, sondern entäußerte sich selbst. Wörtlich heißt das im Griechischen, er entleerte sich, er machte sich sozusagen zu nichts. Er setzte dieses nicht wie einen Raub festhalten, damit in die Tat um. Er stellte sein Wesen als Gott zurück. Im nächsten Vers, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie der Menschen. Er, der allmächtige Gott, zwängte sich in die Gestalt eines Menschen, setzte sich der Bosheit eines verkehrten Geschlechts aus, machte sich als Mensch abhängig, angreifbar und verletzbar. Und es geht weiter abwärts. Er erniedrigte sich selbst. Er ist eben nicht nur einfach Mensch geworden, sondern er war auch bereit, sich von Menschen erniedrigen zu lassen, indem er Ablehnung, Verleumdung, Verhöhnung und Verfolgung ertrug, ohne sich zu rechtfertigen, ohne sich dagegen aufzulehnen und ohne dagegen anzukämpfen. Und es geht noch weiter nach unten. Und ward gehorsam bis zum Tod. Aus Gehorsam zu seinem Vater war er bereit, als sündloser und unschuldiger Mensch und als Sohn Gottes zu sterben, um den gerechten Zorn des Vaters auf sich zu nehmen und für die Sündenschuld der Menschen zu sterben, die ihm feindlich gegenüberstanden und ihn letzten Endes umbrachten. Aber es gibt noch eine Stufe der Erniedrigung. Das heißt dann, ja, zum Tode am Kreuz. Es war nicht irgendein Tod und es ging auch nicht nur um die Vollstreckung eines äußerst ungerechten Todesurteils, sondern Jesus willigte ein in einen grausamen und zutiefst demütigenden Tod am Kreuz. Er ertrug die Qualen der Geißelung und Kreuzigung, die Schande, nackt an einem Kreuz zu hängen, das sonst nur für den Abschaum und für Schwerverbrecher vorgesehen war. Und musste sich auch noch von den religiösen Führern verspotten und verhöhnen lassen. Er war alleingelassen von seinen Jüngern und musste schließlich auch das zeitweise Verlassensein von seinem Vater erdulden. Damit war der absolute Tiefpunkt erreicht. Ja, ich denke, schlimmer kann es einem Menschen nicht ergehen, als von Gott verlassen zu sein. Das ist wirklich der absolute Tiefpunkt. Aber schon in der Art und Weise, wie Jesus starb, sehen wir einen Wendepunkt. Der körperliche Tod ist nicht einfach über ihn hereingebrochen, sondern er gab sein Leben bewusst zurück, wenn wir lesen, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Nachdem er seinen Auftrag erfüllt hatte, sein Werk vollbracht hatte, gab er seinen Geist an den Vater zurück. Nach 3 Tagen wurde er vom Vater auferweckt, und dann geschah das, was wir in den weiteren Versen in diesem Philipper 2 lesen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nachdem also Jesus bereit war, bis zum tiefsten Punkt der Erniedrigung zu gehen, wurde er vom Vater über alle Maßen erhöht. Er kehrte als der erhöhte Herr in den Himmel zurück, herrscht dort mit ihm, wird eines Tages über alle Völker richten, und alle Menschen, die je gelebt haben, werden ihre Knie vor ihm beugen und ihn als den wahrhaften Herrn bekennen. So tief wie er erniedrigt wurde, so hoch wurde er erhöht. Kehren wir zurück an den Ausgangspunkt dieses Abschnittes, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir haben gesehen, wie sich die Gesinnung Jesu zeigte, in der Bereitschaft zur Erniedrigung und Demütigung, zu Verzicht, Opfer und Gehorsam gegenüber dem Vater, zum Weg nach unten, um zu einem wunderbaren Segen für andere zu werden. Das ist auch der Grund, warum auch wir diese Gesinnung Jesu haben sollen, um anderen zum Segen zu werden und selbst gesegnet zu werden. Aber was wir eben oft nicht wahrhaben wollen, ist die Tatsache, dass es ohne diesen Weg der Demut, des Selbstverzichts oder des geistlichen Zerbruchs, wie es auch genannt wird, eben nicht geht. Geistliches Wachstum zu erleben, dem Bild Jesu ähnlicher zu werden, ein Leben zu führen, in dem wir Sünde überwinden können und in dem wir anderen ein wirklich authentisches Zeugnis sein können, das alles steht uns offen, wenn wir uns auf diesen Weg einlassen. Warum tun wir uns oft so schwer, uns nicht immer durchsetzen oder rechtfertigen zu wollen, auf unser Recht zu verzichten, unsere Stärke nicht gegen den anderen einzusetzen, uns nicht immer verteidigen zu müssen, wenn wir beleidigt oder angegriffen werden? Unsere alte Natur oder unser Fleisch, wie es die Bibel nennt, wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. So mit diesen bekannten Argumenten in uns drin, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Du verpasst das Leben, du musst es zuerst dir gut gehen lassen und das Leben genießen und so weiter. Und genau das ist der Grund, warum Gott diesen Weg nach unten der Demut gebraucht, um unser Fleisch in Schach zu halten und Stück für Stück zu zerbrechen. Ein weiterer Grund liegt vielleicht darin, dass wir nicht glauben wollen, dass dieser Weg der Demut den Weg zu geistlichem Wachstum und Segen für unser Leben und andere frei macht und dass Gott jeden Schritt von uns nach unten mit einem Schritt nach oben, also mit einem Segen für uns beantwortet. Und schließlich tut das Trommelfeuer der modernen christlichen Medien ein Übriges dazu, wenn es uns einreden möchte, jetzt vereinfacht ausgedrückt, dass wir unser Selbstwertgefühl erst endlos pflegen müssen und für einen Christen ein glückliches Leben das oberste Ziel sei. Ein glückliches Leben über den Weg der Abkürzungen, ohne den altmodischen und rückständigen Weg über Demut, geistlichen Zerbruch und Gehorsam. Ich bin mir sicher, dass ein Teil unserer Probleme bis hin zu ständigen Krankheiten und Depressionen ihre Ursachen darin haben, dass wir nicht bereit sind, Gottes Lektionen, die er uns in unseren Lebensweg hineinstellt, anzunehmen und in ihnen zu lernen, sondern sie lieber umgehen wollen und den direkten Weg nach oben suchen. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle immer wieder in einem inneren Konflikt leben zwischen einer gesunden und berechtigten Sorge um uns selbst und der Aufforderung Jesu zur Selbstverleugnung oder der Aufforderung des Paulus, die gleiche Gesinnung wie Jesus zu haben. Aber ich denke, es ist kein wirklicher Konflikt. Jesus selbst hat uns versprochen, wenn wir uns zuerst um das Reich Gottes kümmern, dann sorgt er für unsere wirklichen Bedürfnisse. Nachzulesen in Matthäus 6,33. Ich möchte noch ein Zitat von Corrie ten Boom dazu anführen. Ich denke, das ist wirklich sehr treffend, was sie hier formuliert. Es gibt zwei Arten von Christen. Die Hochmütigen, die denken, dass sie demütig sind. Die Demütigen, die Angst haben, hochmütig zu sein. Es muss aber noch eine bessere Art von Christen geben. Jene nämlich, die sich selbst vergessen und alles in die Hand Jesu legen, die ihre Zeit nicht unnütz damit vergeuden, sich selbst besser machen zu wollen. Diese werden ihr Ziel erreichen. Selbstvergessenheit schützt vor Hochmut, Egoismus und dem ständigen Drehen um sich selbst und sie schützt vor einer krampfhaften, unechten Demut. Sie distanziert sich von einem selbst, schaut weg von sich selbst und schaut auf Jesus und legt alles in seine Hand. Selbstvergessenheit hat kein Problem mit Demütigung, Erniedrigung und Selbstverleugnung und öffnet den Weg für geistliches Wachstum und dafür, dass durch uns Segen für andere entstehen kann. Ja, am Schluss nochmal eine Geschichte, auch mit einem Bild. Diese Geschichte heißt der leere Platz und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, dass sie aus diesen Überlebensgeschichten vom Axel Kühner stammt, aber ich denke, sie ist für heute sehr zutreffend. Also sie heißt der leere Platz. In einer Kirche in Lübeck hängt ein berühmtes Altarbild von Hans Memling. Das Bild stellt die Kreuzigung Jesu dar. Man sieht die drei Kreuze in den Himmel ragen. Jesus und die beiden Schächer neben ihm hängen daran. Unter den Kreuzen sieht man ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte und neugieriges Volk, weinende Frauen und stolze Priester. Aber genau in der Mitte, gerade unter dem Kreuz Jesu, ist der Platz ausgespart. Da ist deutlich eine leere Stelle zu sehen. Es ist, als wollte der Maler den Betrachter fragen, wer auf dem leeren Platz unter dem Kreuz stehen sollte. Jeder, der das Bild anschaut, soll merken, ich muss dort stehen. Unter dem Kreuz Jesu ist mein Platz. Dorthin darf ich mit meiner Sorge und Angst, Einsamkeit und Verwundung, Sünde und Schuld kommen. Da ist ein Platz frei für mich. Jesus wartet in Liebe auf mich. Mein Leben hat er am Kreuz getragen und gelöst. Dort unter dem Kreuz Jesu finde ich Frieden und Versöhnung, Heilung und Hoffnung. Erfülltes und ewiges Leben. Der Platz ist leer. Ich kann ihn einnehmen und dort alles empfangen, was Jesus für mich erkämpft hat. Amen.